Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Eine erste Ausgabe des Formats hat es Ende des Jahres gegeben, auf Initiative von Digitalminister Carsten Wildberger. Da hat Ende November zum ersten Mal das sogenannte Entlastungskabinett getagt. Gemeint ist eine Kabinettssitzung, die sich ausschließlich oder fast nur mit dem Bürokratieabbau beschäftigt. So schillernd dieses Ziel auch ist, weil manchmal ja auch Regeln von manchen bürokratisch genannt werden, die andere absolut sinnvoll finden. Gestern gab es jetzt das zweite Kabinett. Treffen zu diesem Thema. Entlastung in Höhe von 600 Millionen Euro verspricht die Bundesregierung. Jörg Münchenberg fasst zusammen.
Der Abbau von bürokratischen Hemmnissen ist ein mühsames Geschäft und die meisten Vorgängerregierungen sind daran mehr oder weniger gescheitert. Doch die schwarz-rote Koalition will es besser machen. Das Thema habe weiterhin oberste Priorität, bekräftigte gestern Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU, nachdem sich das Kabinett bereits zum zweiten Mal ausschließlich mit weiteren Maßnahmen zum Bürokratieabbau beschäftigt hatte.
Das ist eine Aufgabe, die uns auf Dauer gestellt sein wird. Das ist nichts, was wir heute abgeschlossen haben. Ich habe auch den Mitgliedern der Bundesregierung gesagt, das nächste Entlastungskabinett kommt zum Ende des Jahres. Und dann werden wir erneut mit diesem Thema auch versuchen, die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Unternehmen in Deutschland von hohen bürokratischen Lasten zu entlasten.
Zumal es gleichzeitig auch einen Minister gibt, der sich vorrangig um den Bürokratieabbau kümmert. Digitalminister Carsten Wildberger, CDU, der ebenfalls gestern bekräftigte, die Regierung werde Wort halten. Und so hat Schwarz-Rot erneut eine Reihe von Initiativen auf den Weg gebracht, um Bürger, aber auch Unternehmen von Vorschriften und Regularien zu befreien. Beispiel Bundesagentur für Arbeit. Hier können demnächst Videotelefonate die bisherigen Präsenztermine ersetzen. Gleichzeitig soll der bisherige Briefverkehr mit der Behörde künftig ausschließlich über Mails erfolgen können. Fortschritte im Kleinen eben. Gleichzeitig will die Koalition über die stärkere Digitalisierung des Gesundheitswesens ebenfalls bürokratische Hemmnisse abbauen und zugleich Kosten senken. Etwa durch die Ausweitung des Leistungsumfangs der elektronischen Patientenakte oder auch der Digitalisierung des ärztlichen Überweisungsscheins. Schließlich gehören zum Maßnahmenkatalog auch kurios anmutende Erleichterungen, weil sie eigentlich selbstverständlich sein sollten, etwa dass E-Autos künftig keine grüne Umweltplakette mehr benötigen. Doch der Digitalminister sieht die Koalition insgesamt auf einem guten Weg.
Wenn man das quantifiziert, wir haben gesagt, wir wollen Bürokratiekosten senken, haben wir seit November bis heute 10,4 Milliarden Euro Entlastung auf den Weg gebracht. Und im Rahmen dieses zweiten Entlastungskabinetts haben wir 2,1 Milliarden Euro auf den Weg gebracht.
Freilich musste auch Wildberger gestern einräumen, der Bürokratieabbau sollte eigentlich noch schneller und umfassender geschehen. Aber wie gesagt, es ist ein mühsames und zähes politisches Geschäft, zumal viele Vorschriften längst in Brüssel gemacht werden.
Jörg Münchenberg berichtete aus Berlin. Und mitgehört hat Jörg Dittrich, der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, der die Forderung nach Bürokratieabbau schon lange und auch schon sehr ausdauernd erhebt. Schönen guten Morgen, Herr Dittrich.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Nach allem, was jetzt beschlossen ist, hören wir heute Morgen ein großes Aufatmen von Ihnen? Fragezeichen.
Das Aufatmen werden Sie von mir hören in dem Augenblick, in dem das Ganze in den Betrieben ankommt und spürbar wird. Die Skepsis ist natürlich groß, dass die Ankündigung auch umgesetzt wird. Deswegen ist die Stimmung wesentlich schlechter als das ambitionierte Ziel der Bundesregierung.
Warum denken Sie, dass das nicht kommt?
Weil die Mühen der Ebene dann kommen. Ich nehme Sie das Übergewicht, das ich vielleicht ein Stück habe. Ich nehme mir vor, abzunehmen, Sport zu machen. Dann mache ich einen Plan, fühle mich schon ganz gut. Beim ersten Mal geht's noch und beim zweiten Mal wird es immer schwieriger. Es sind Menschen, die diese Veränderung anschieben müssen. Es darf nicht nur ambitioniert klingen, es muss ambitioniert umgesetzt werden. Und daran sind viele gescheitert. Wir werden dort genau hinschauen müssen, dass das auch passiert. Es geht um jeden einzelnen Abgeordneten in der Koalition, die diese Mehrheit stellen im Bundestag.
Ist denn was dabei, was hilft?
Definitiv ist dort sehr viel dabei, was hilft. Und natürlich kann man sich darüber unterhalten, ob noch sogar mehr notwendig ist. Aber nehmen Sie den Begriff der Beweislastumkehr. Es hat sich ein Misstrauen in den Amtsstuben und in der Gesellschaft gegenüber Selbstständigkeit und Betrieben entwickelt. Und das ist sehr verletzend für Betriebsinhaber mit 3, 5, 10 Mitarbeitern, genauso verletzend wie eine Diskussion über Lifestyle-Work-Life-Balance. Und das muss man in den Blick nehmen.
Wobei das ja ein Spannungsfeld ist, ne? Das eine ist das Misstrauen gegen Unternehmen oder das Misstrauen, das Unternehmen fühlen. Das andere, Sie haben es auch gerade angesprochen, das ist das Misstrauen, von dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fühlen, dass es ihnen entgegengebracht wird. Wenn Sie jetzt künftig zum Beispiel diese Krankschreibung ja ab dem ersten Tag erbringen sollen, lässt sich das überhaupt auflösen, dieses Spannungsfeld?
Sie haben zwei Themen gerade angesprochen. Beim ersten Punkt möchte ich Ihnen gern widersprechen. 85% der Deutschen sind mit der Bundesregierung unzufrieden. Wenn Sie aber nach den eigenen Arbeitgebern fragen, sind 3/4 der Menschen haben Zutrauen und Vertrauen in ihre eigene Firma. Also dieses Misstrauen gibt es auf dieser Ebene nicht so stark, wie Sie das gerade gesagt haben. Und der zweite Punkt ist, dass wir in Deutschland einen Krankenstand haben, der in den letzten Jahren explodiert ist. Ich kann mit Ihnen im Interview jetzt nicht klären, wie wir das alles lösen. Aber es ist ein Thema, das uns so einen wirtschaftlichen Nachteil gegenüber anderen Ländern bringt, dass es adressiert werden muss. Und dann können wir gern drüber streiten, ist das die Krankschreibung, die telefonische, bei der ich meine, dass es vor allem um diese Plattformen geht, die dort hunderttausendfache Krankschreibungen machen. Es geht nicht um den Hausarzt. Oder sind das andere Maßnahmen? Das sind zwei verschiedene Sachen.
Müssen die Menschen bei Ihnen im Betrieb dann künftig ab dem ersten Tag die Krankschreibung bringen?
Bei uns in der Firma gibt es kein Problem mit Leuten, die freitags oder montags häufiger krank sind, wie das die Statistik sagt.
Okay, also dann werden Sie es wahrscheinlich bei dem Status quo belassen, vermute ich.
Ich würde uns zu der, ich bin nur eine Stimme dazu zählen, wo das Vertrauen zwischen Mitarbeitern und Firma ein sehr gutes ist.
Okay, jetzt haben wir eben ein kleines bisschen insofern aneinander vorbeigeredet, dass ich nicht meinte, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihrem Arbeitgeber misstrauen, sondern wir sprechen ja über das große Thema Bürokratieabbau als Überschrift. Und es ist ja in fast jeder Regel sozusagen das staatliche Misstrauen eher eingepreist, wobei es natürlich auch viele Regeln gibt, die zustande gekommen sind nach einem dazugehörigen Skandal. In der Fleischindustrie ist das Erste, was mir einfällt, oder Steuerhinterziehungsskandale, Steuervermeidungsmodelle oder Abgasskandale, wenn wir an VW denken. Also auch dieses Spannungsfeld, lässt sich das auflösen?
Das muss sich auflösen und Sie haben genau die richtigen Beispiele gebracht. Wir haben Cum-Ex erlebt, wir haben in der Fleischindustrie Skandale erlebt und dann wird der Fleischer an der Ecke behandelt wie die Fleischindustrie oder der Handwerksmeister, als wäre er ein Banker und würde Steuervermeidung betreiben. Genau das ist die Übertreibung, die uns passiert ist. Es gibt eine Minderheit an Menschen.
Aber die gibt es ja. Also das ist jetzt meine Lebenserfahrung. Stellen. Fleischer und Bäckereien haben bestimmt auch schon mal Steuervermeidung betrieben, oder?
Das möchte ich nicht außer Acht lassen. Dann müssen wir aber auch sagen, dass es vielleicht doch den einen oder anderen gibt, der montags sich hat krank schreiben lassen, weil er nicht krank war.
Okay, dann einigen wir uns an der Stelle auf Gleichstand. Jetzt lassen Sie uns noch mal ein bisschen reinschauen, was da jetzt alles genau geplant ist. Sie haben gerade schon diese sogenannte Genehmigungsfiktion ja angesprochen, diese Beweislastumkehr. Ja, wobei, das sind eigentlich noch mal zwei verschiedene Themen. Aber auf die Genehmigungsfiktion wollte ich mit Ihnen jetzt eigentlich als allererstes. Also es soll die neue Regel kommen, dass künftig, wenn eine Behörde nach 4 Monaten nicht von sich hat hören lassen, auf einen Antrag, auf die Genehmigung vielleicht, weiß ich, von einer zusätzlichen Backstube in einer Bäckerei, dass dann die Genehmigung unterstellt wird. Ist das gut?
Lassen Sie mich nur einen Satz vorweg sagen. Wir brauchen Investitionen. Alles, was wir gerade besprochen haben, egal ob jemand krank ist oder wir Misstrauen für Steuerhinterziehung haben, der entscheidende Punkt ist, Deutschland wächst nicht. Und damit Deutschland wächst, müssen wir entbürokratisieren. Und ja, wenn Genehmigungen zu lang dauern, dann ist das ein Hemmnis. Diese Beweislastumkehr als Begriff ist richtig und gut. Es kommt auf die Frage der Umsetzung an. Wenn das Ergebnis dann ist, dass aus Sorge die Behörden immer ablehnen, damit sie ja nicht in die Fiktion kommen, dann ist das auch nicht richtig getan. Es ist das Signal an die genehmigenden Behörden, wir brauchen mehr Tempo, sucht alle Themen, wie wir das Ganze beschleunigen können und nicht nach dem Grund, warum nach dem alten System es gerade nicht geht.
Ja, das ist die eine Sorge, dass es dann sozusagen einfach die vorsorgliche Ablehnung geben könnte von der Behörde. Es gibt aber natürlich die andere Sorge, dass nichts passiert und dann vielleicht auch die falsche Entscheidung quasi in anderer Richtung getroffen wird. Wenn ich jetzt nochmal bei diesem Bäckereibeispiel bleibe, dann wird vielleicht diese Backstube angebaut, die ist dann aber nicht gescheit statisch ausgerechnet, nicht gescheit geprüft, kracht vielleicht ein mit einem Angestellten, mit einer Angestellten drin, fragen dann nicht auch alle wieder, wie kann das eigentlich sein?
Diesen Zusammenhang gibt es nicht, den Sie gerade versucht haben herzustellen, weil die Genehmigung und der statische Nachweis zwei ganz unterschiedliche Dinge sind. Und genau dort müssen wir besser werden. Die Eigenverantwortung in den Firmen ist sehr groß. Die Fachkompetenz der Leute, die Forderung lautet ja nicht, den Statiker wegzulassen. Die Forderung lautet, dass die Genehmigung, die mit der Statik vorgelegt wird, schneller beschieden wird und dass geschaut wird, dass die Investition schnell auf die Straße kommt.
Und wenn ich jetzt nochmal rübergehe zur Beweislastumkehr, da soll es quasi wirklich so ein Game Changer geben. Es soll künftig nicht mehr die Regel als solche Bestand haben, sondern der Staat soll erstmal sagen, welchen Sinn diese und jene Regel hat. Glauben Sie denn aber, dass da überhaupt so viel wegfällt? Denn also die allermeisten Regeln, die haben ja schon zumindest in der Theorie, zumindest in dem Moment, in dem sie ersonnen wurden, natürlich hatten die auch tragende Gründe, sei es der Arbeitnehmerschutz, sei es der Klimaschutz, sei es der Umweltschutz. Also denken Sie, dass sich da überhaupt in der Sache dann so viel ändern wird?
Jede Regel hatte einen Grund, aber ich kann es Ihnen sehr deutlich machen, dass wir in den Firmen inzwischen viele Dokumentationen machen, die nicht mehr für den Mitarbeiter oder den Kunden wichtig sind, sondern die wir machen für die Kontrolle des Staates. Und das ist widersinnig. Sie hat gerade keinen Sinn mehr. Und nehmen Sie dort ein kleines Beispiel, weil wir gerade bei den Nahrungsbetrieben waren, der Bäckereien und Fleischereien. Da kommt dann die Hygiene und kontrolliert die Kühlkette. Wie kontrolliert die das? Indem die einen analogen Zettel kontrolliert, eine Tabelle. Ob in dieser Tabelle die Angaben und Temperaturen von vor 3 Monaten wirklich stimmen, kann niemand prüfen. Also man sieht daran, in Zeiten der Digitalisierung, es gibt einen Kühlschrank, der piept, wenn er zu warm wird. Aber wir schreiben es in eine Tabelle hinein und kontrollieren dann einen Zustand, der nicht mehr nachweisbar
ist. Aber warum schreiben Sie es denn überhaupt in eine Tabelle rein? Also das Bild habe ich auch vor meinem geistigen Auge, das habe ich in den ZDF-Nachrichten gesehen, wirklich diese Liste, die da am Kühlschrank hängt. Aber Sie könnten es ja auch in eine Datenerfassung reingeben. Also das handschriftlich zu erfassen, das ist wahrscheinlich ja gesetzlich nicht vorgegeben. Und da ist doch aber zum Beispiel die Frage, also diese Dokumentationspflichten, Sie sagen, das wird jetzt nicht nachgehalten. Aber dass es nicht nachgehalten hat, macht natürlich die Regel nicht unsicher. Ich als Verbraucherin, ich habe natürlich schon ein Interesse dran, dass wenn ich Fleisch kaufe, gekühlte Produkte, dass das auch wirklich durchgängig gekühlt worden ist. Das ist ja dann eher die Frage, dass es eigentlich Quatsch ist, wie wenig
Frau Schulz,
kontrolliert wird.
Sie sind mit gesundem Menschenverstand rangegangen und genau das fehlt bei der Bürokratie, über die wir sprechen. Die Vorschrift lautet, dass es dieser Zettel am Kühlschrank sein muss und sie ist noch schlimmer, Frau Schulz. Man muss mit einem externen Thermometer die Temperatur dann auch noch prüfen. Also Sie gehen nicht hin und sagen, was hat der Kühlschrank für eine Temperatur und machen dann eine digitale Erfassung mit einem Piepen oder so, sondern Sie gehen hin mit einem externen Thermometer, misstrauen dem Thermometer des Kühlschranks und schreiben es dann in eine physisch in eine Tabelle rein, weil die Vorschrift das sagt, weil sie sonst eine Strafe bekommen. Genau das ist der Punkt. Sie werden bestraft, wenn sie diese Norm der Bürokratie nicht einhalten. Sie werden nicht bestraft, wenn da draufsteht, dass die Temperatur vielleicht dann nicht gestimmt hat. Das ist ja dann eine ganz andere Frage.
Okay, dann dürfen wir, glaube ich, alle gespannt sein, wenn das Regularium so ist, wie Sie es skizzieren, wie dann genau die staatliche Begründung aussieht. Weil sonst könnten Sie ja jetzt heute an dem Tag fröhlich sein und sagen, das wird dann vermutlich gestrichen. Rufe ich Ihnen jetzt so ein bisschen zum Ende unseres Interviews vor. Haben Sie sehr herzlichen Dank. Handwerkspräsident Jörg Dittrich war das heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Danke Ihnen.
Danke Ihnen, Frau Schulz.